egal wie weit wir uns automatisieren, müssen die Technik, das, was wir machen als Zahntechniker und nicht die Maschinen, das müssen wir immer im Vordergrund stellen. Das halte ich für wichtig, weil das Wertvollste, was ich einem Patienten geben kann, ist Zeit. Ich bin ein ganz großer Freund der Erinnerung, das muss ich sagen, weil wir brauchen einfach ein politisches Sprachrohr. Wir sind ja Unternehmer, wir sind ja keine Politiker. Ne? Und wir brauchen einfach Politiker, weil die einfach eine ganz andere Sprache sprechen als wir Unternehmer. Deswegen halte ich das für ganz, ganz wichtig, dass wir unsere Erinnerung stärken, weil das ist das Sprachrohr zur Politik.
Herzlich willkommen zu Dental Minds, dem Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Die Fachredakteurin und der Fachanwalt diskutieren Themen und Trends für Praxis und Labor und verhelfen Ihnen zu mehr Durchblick im Dentalmarkt. Verlassen Sie sich drauf.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sind Karl-Heinz Schnieder
und Marion Marschall.
Und wir nehmen für Sie jeden Monat Themen und Trends unter die Lupe, die für Sie in der Zahnarztpraxis und im Dentallabor wichtig sind oder werden könnten.
Wir haben uns schon im Oktober 2023 einmal mit der aktuellen Situation der dentalen Laborwelt beschäftigt. Unsere damalige Gesprächspartnerin war die Zahntechnikermeisterin Maxi Grüttner aus Pößnick in Thüringen. Und in unserer Folge von Dental Minds damals umrundeten wir einige der aktuellen Themen, die ca. 7600 gewerblichen Labore in Deutschland derzeit so beschäftigen. Aber es bewegt sich sehr viel im Dentalmarkt und gerade im Bereich der Dentallabore, sodass wir dazu unbedingt mehr berichten wollen. Konzentration oder Expansion? Wie verändert sich der deutsche Labormarkt? Das ist heute unser Thema.
Nun, für unser heutiges Gespräch haben wir uns einen langjährig erfahrenen Zahntechnikmeister eingeladen, der von seinem Vater den zahntechnischen Betrieb übernommen hat, konsequent weiterentwickelt und zu einem sehr erfolgreichen mittelständischen Unternehmen mit aktuell ca. 160 Mitarbeitenden in Osnabrück-Wallenhorst gemacht hat. Wir kennen uns schon seit langer Zeit und sind beim freundschaftlichen Du. Herzlich willkommen, Gerhard Kock.
Ja, ein großes Hallo erstmal in diese Runde an Frau Marschall und an dich, Kalle, wenn ich dich Kalle nennen darf.
Oh, natürlich.
Wir kennen uns ja schon lange und wir haben ja immer diese schönen Gespräche in Münster am Hafen, ne? Und ja, ich freue mich, dass ich heute in dieser Runde sein darf.
Lieber Gerhard, wir freuen uns auch und schön, dass du heute unser Gast bist. Vielleicht magst du unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz deinen beruflichen, persönlichen Werdegang vorstellen und vielleicht auch die Entwicklung deines Unternehmens, welches sich ja, wie ich meine, atemberaubend entwickelt hat.
Ja, das werde ich erstmal tun. Also ich habe ja immer sehr auf meinen Vater gehört und mein Vater hat mir gesagt, Gerhard, wir haben zwar einen größeren Betrieb, aber ganz wichtig ist, dass du Zahntechnik kennst. Ja, denn nur wer Feuer hat, kann Feuer weitergeben. Deswegen habe ich meine Ausbildung angefangen in Münster, aus deiner Heimatstadt, und zwar in dem Labor an der Universitätsklinik in Münster. Da habe ich meine Lehre gemacht, danach habe ich meinen Wehrdienst ausgeübt und danach habe ich meine Lehr- und Wanderjahre gehabt. Ich war in Hannover bei dem Helmut Kröli und dann war ich danach nochmal in Düsseldorf bei Rolf Herrmann. Dann hatte ich meine 3 Jahre voll und dann bin ich auf die Meisterschule in Freiburg gegangen, ja, wo ich dann meine Meisterprüfung gemacht habe. Danach habe ich so ein bisschen den Ausbau Ost gemacht. Ich war in Pritzwalk, war auch in Richtenberg und in den anderen Laboren, auch an der Universität in Greifswald. Ja, und dann 98 hat mein Vater mich wieder zurückgerufen nach Wallenhorst, also dem Stammhaus, auch das älteste, oder das wurde 1960 gegründet. Ja, und seitdem bin ich da endlich sesshaft geblieben, habe also nicht mehr aus dem Koffer gelebt und habe 2000 dann das Labor auch als geschäftsführender Gesellschafter übernommen. Ja, und seitdem bin ich hier in Wallenhorst und leite natürlich die anderen Labore weiter. Also ich habe dann noch ein Labor in Pritzwalk, das ist auch vor 30 Jahren entstanden, und in Stralsund. Dazu gekommen ist noch ein Labor in Rostock, Berlin und in Teltow, so dass wir insgesamt 6 Labore sind und circa 300 Mitarbeiter insgesamt haben.
Magst du sagen, wie groß der Umsatz im Moment ist, den ihr insgesamt veranstalten könnt?
Es ist etwas über 18 Millionen Euro im Jahr. Das ist der Umsatz den wir im Moment haben. Der Hauptumsatz kommt natürlich aus Wallenhorst. Da haben wir ja insgesamt 174 Mitarbeiter, aber davon sind auch 20 Fahrer. Ne? Und aber da ist der Hauptbetrieb und das ist auch das Stammhaus. Ne? Und das ist auch ganz gut, dass wir so ein zentrales, großes Labor haben, weil davon partizipieren auch die kleineren Labore. Ne? Ich habe das in Stralsund, das ist ein bisschen, oder beziehungsweise Richtenberg, das ist ein bisschen größer, da haben wir über 50 Mitarbeiter, aber wir haben auch kleine 10-Mann-Labore und die brauchen unbedingt die Unterstützung des Stammhauses in Wallenhorst. Das ist eigentlich eine sehr wichtige Sache, weil ich glaube, so kann man auch lukrativ kleinere Labore leiten und auch lukrativ gestalten. Ne?
Jetzt gehören Sie ja mit Ihrem Labor bei der Größe mit 18 Millionen Euro Umsatz schon zu den Großlaboren. Ne? Und sagt man immer so ab einem Umsatz von 1 Million Euro ungefähr. Und diese Großlabore machen inzwischen 70% des Marktes aus. Also die vielen kleinen Labore, die es dazu gibt, machen auch nur kleine Anteile. Und Sie haben Sie eben schon geschrieben, auch ein großes Wachstum hingelegt und wollen auch wohl weiter expandieren. Was sind denn aus Ihrer Sicht die Entwicklungstrends im Markt der gewerblichen Labore, also Konzentration oder Expansion? Und was sind aus Ihrer Sicht die größten Hindernisse, die ein Wachstum im Labormarkt verhindern oder auch begrenzen?
Ja, also ich glaube, Expansion nur um zu expandieren, halte ich für falsch. Also ich glaube, erstmal müssen die Betriebe auch zu einem passen. Das ist einfach auch die Menschen, die da arbeiten. Man muss ein gutes Bauchgefühl haben. Also ich würde jetzt nicht nur einen Betrieb dazu kaufen, um größer zu werden, sondern es muss einfach menschlich passen, ne? Weil wir einfach viel zusammenarbeiten und auch viel die Köpfe zusammenstecken. Und das ist einfach auch, wenn die weiter entfernt sind, auch eine Vertrauenssache. Ne? Also ist dieses Bauchgefühl, wenn man einen Betrieb übernimmt, halte ich für extrem wichtig. Desto älter ich werde, desto mehr sehe ich das so.
Werbung für News-Junkies und Neugierige, Fortbildungswillige und Wissenshungrige, Einkaufs-Champions und Schnäppchenjäger. Gibt's die Quintessenz Newsletter. Bleiben Sie mit uns auf dem neuesten Stand in Zahnmedizin und Zahntechnik für Praxis und Labor. Jetzt anmelden, unverbindlich, kostenlos, jederzeit kündbar. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes.
Wichtig ist im Grunde, wie Sie gesagt haben, expandieren oder wie sieht man den Markt? Ich glaube, den Markt, der ist ganz, ganz wichtig, der wird sich immer weiter digitalisieren. Ne? Auch KI wird irgendwo eine gewisse Stellung in diesen Betrieben bekommen und wir brauchen es auch. Ne? Weil ich glaube einfach, in den letzten Jahren sind viel zu wenig Zahntechniker ausgebildet. Wenn ich den Betrieb jetzt in Berlin sehe, sind, glaube ich, 2 Klassen mit 40 Zahntechniker insgesamt. Ich weiß auch nicht, wie viel davon überbleiben, aber für eine Stadt mit 4 Millionen Einwohnern ist das einfach viel zu wenig, was an ausgebildeten Zahntechnikern sind. Deswegen brauchen wir einfach auch neue Technologien und neue Prozesse, um auch einige Arbeiten und einige Sachen auf Dauer abbilden zu können. Einige Leistungen werden in der Zukunft einfach auch anders aussehen müssen, weil wir gar nicht mehr die Fachkräfte in den Laboren haben und wir uns einfach was anderes einfallen lassen müssen. Das ist eigentlich ziemlich wichtig, finde ich.
Jetzt haben Sie ja schon gesagt, Sie haben das große Stammhaus in Wallenhorst, Sie haben größere und kleinere Labore. Und Sie haben auch gesagt, wie wichtig das ist, dass es diese größeren Labore gibt, damit die kleineren dann eben auch gut über die Runden kommen. Wenn Sie jetzt ein Labor dazu nehmen, welche Strukturen oder Umstrukturierungen nehmen Sie vor oder wie gliedern Sie so ein Labor dann in Ihre Gruppe ein?
Ja, ich finde, so einzelne Regionen haben immer verschiedene Spielregeln. Ne? Wenn Sie erfolgreich in einem Labor in Osnabrück betreiben, können Sie in Berlin, können Sie da durchaus scheitern oder auch in anderen Städten. Ja, wenn man allein sieht, in Osnabrück haben wir, glaube ich, die höchste Labordichte in ganz Deutschland und die größten Labore. Das ist ja ein absolutes Haifischbecken. Wenn man das in Pritzwalk sieht, da sind wir alleine. Da gibt es kein anderes Labor. Allerdings ist die Region auch eine andere Region. Hat hier andere Spielregeln als das, was wir hier in Wallenhorst haben. Ne? Ich mache es natürlich von dem Standort abhängig, das ist klar. Wie ist das Labor aufgebaut? Ist es spezialisiert in einigen Sachen? Wie ist die Kundenstruktur? Wie alt sind die Kunden? Wie ist die Struktur der Mitarbeiter? Ist das interessant für mich? Ne? Ich brauche jetzt kein Labor, wo ich weiß, dass die Kunden innerhalb der nächsten Jahre weg sind, ne? Oder auch, dass die Techniker so alt sind, dass sie das Labor in ein paar Jahren schließen können, ne? Also da ist es einfach wichtig, wie ist das Labor in sich aufgebaut, ne? Und dann ist es natürlich, von wem wird dieses Labor geführt, ne? Wenn ich jetzt allein überlege, wie oft man und welche zusammen Sachen besprechen muss, muss einfach ein gewisses Vertrauen da sein. Ne? Es muss einfach menscheln. Und das halte ich für unheimlich wichtig. Ne? Mhm. Es muss einfach passen. Ne? Und davon mache ich die Sache eben auch abhängig. Ne? Nicht nur von den Umsätzen und von anderen Sachen, sondern wie kann ich mit den einzelnen Menschen umgehen. Das ist für mich eben wichtig.
Jetzt kämpfen ja viele Laborinhaber, die jetzt auch in die Jahre gekommen sind, damit, dass sie keinen Nachfolger finden oder keinen Nachwuchs finden, keinen finden, der ihr Labor übernehmen will, weil es in der Familie niemanden gibt oder weil der Techniker, der Zahntechnikermeister, der im Labor sich nicht zutraut, das Labor zu übernehmen, kriegen sie oft Anfragen. Das, man kennt sich ja in der Szene und Sie sagten schon, Osnabrück ist ein Haifischbecken, aber man kennt sich und Sie waren ja auch in namhaften Laboren tätig, wo man sich dann auch wieder kennt. Bekommen Sie Anfragen unter dem Motto, können Sie nicht mein Labor übernehmen oder wären Sie nicht interessiert? Gibt es das?
Ja, ja, fast wöchentlich kriege ich solche Anfragen. Aber einige Sachen sind auch einfach nicht interessant. Ne? Einige Sachen muss man noch nachgehen. Einige Sachen sind einfach zu weit entfernt, ne? Weil ich muss ja auch diese Labore regelmäßig erreichen. Ne? Es ist ganz wichtig, dass man eine gewisse Präsenz zeigt, auch als geschäftsführender Gesellschafter oder als Chef. Man muss einfach sich mit den Leuten unterhalten, das ist ganz wichtig. Dem muss man auch eine gewisse Wertschätzung gegenüberbringen. Ne? Das ist eben ein familiengeführter Betrieb. Und diesen Familiencharakter möchte ich auch in die einzelnen Betriebe mit einbringen. Ne? Also ich möchte eine gewisse Präsenz haben. Und das kann ich nur machen, wenn ich diese Betriebe auch erreichen kann. Ne? Und die Mitarbeiter einfach auch mit denen sprechen kann. Einfach mal Hallo sagen, guten Tag sagen. Das sagte mein Vater schon, wie Sie gesagt haben, ich bin nicht schon die zweite Generation. Ich habe viel von ihm lernen können. Und man muss einfach den einzelnen Leuten eine gewisse Wertschätzung gegenüberbringen. Das halte ich für extrem wichtig. Und das habe ich von meinem Vater gelernt. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, dass sich auch die einzelnen Mitarbeiter bei mir wohlfühlen.
Bei einem unserer letzten Gespräche, lieber Gerhard, als wir uns wieder strategisch Gedanken gemacht haben, da hast du gesagt, das größte Problem, was du in der Zukunft für deinen Betrieb siehst, ist nicht die Anzahl der Kunden oder auch die, also sprich der Zahnarztpraxen, die du betreust und betreuen darfst, sondern das Hauptthema der Zukunft ist für dich das Personalthema. Ist das richtig?
Das ist wirklich wichtig. Das halte ich für extrem wichtig. Das wird uns in den nächsten Jahren, wird es auch, wie ich immer sagen würde, kriegsentscheidend sein für uns. Ne? Sag mir, welches Personal du hast und ich sage dir, kannst du dich weiterentwickeln oder nicht? Ja, wir müssen eine gewisse Attraktivität für die Mitarbeiter ausstrahlen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir müssen die Leute auch ausbilden in den Betrieben. Ne? Wir können nicht auf Leute zurückgreifen, die irgendwo anders ausgebildet sind, sondern die besten Leute haben wir meistens bei uns selber ausgebildet in den Betrieben. Ne? Also Personal ist das A und O in der Zukunft. Und es wird immer noch wichtiger werden.
Also Ausbildung setzt ja zweierlei voraus. Einmal die Ausbildungswilligkeit. Und dass die Betriebe bereit sind, auszubilden, das ist das eine. Das andere ist dann auch die Akquisition von Auszubildenden, die für den Beruf zu begeistern. Gelingt euch das? Hast du aktuell in Osnabrück Auszubildende?
Ja, also in Osnabrück haben wir einen Vorteil. Beziehungsweise wir kommen ja aus Wallenhorst, das ist in der Nähe von Osnabrück. Da sind wir einer der größeren Arbeitgeber mit unseren 174 Mitarbeitern und uns kennt man. Ne? Und auch viele Leute in der Region kennen das Labor und dadurch kriegen wir auch immer Auszubildende. Wir haben in diesem Jahr 6 Auszubildende, die bei uns anfangen werden. Das ist auch einfach so eine gewisse Präsenz, die wir haben, zu verdanken. Ne? Also es gibt einfach Leute in Wallenhorst, Hollage und Osnabrück, die sagen, ich möchte gerne Zahntechniker werden. Das ist natürlich so eine Stadt wie Berlin, wo in jeder kleinen Straße vielleicht ein Labor ist, was 10 Mann hat, schwierig einfach Auszubildende zu bekommen. Ne? Das Problem haben wir Gott sei Dank im Moment noch nicht.
Und wie gelingt es dir, deine Leute bei der Stange zu halten? Du hast mal einen schönen Satz geprägt, den habe ich mir auch gut gemerkt. Du hast gesagt, wenn das so weitergeht, wir also für unser Personal wirklich gute Löhne zahlen müssen und zwar wirklich auch sehr teures Personal in der Zukunft haben werden, wir aber die Preispolitik letztendlich ja gar nicht steuern können, sondern wir sind ja auch irgendwo eingebunden in die Abrechnungsgebührensysteme, dann gehen wir voll beschäftigt in die Insolvenz. Wie meinst du das?
Das stimmt. Also das Problem, was ich ganz oft sehe, wenn ich die betriebswirtschaftlichen Auswertungen anderer Firmen sehe, was Frau Marschall eben auch angesprochen hat, ne, dann ist es manchmal ein Problem. Ich glaube, wir Zahntechniker sind vielleicht dann auch keine guten Geschäftsleute. Für uns ist es einfach nur wichtig, die Arbeit fertig zu machen. Und es ist nicht nur wichtig, was reinkommt, sondern auch, was rumkommt. Und ich glaube, jetzt in den nächsten oder in der nächsten Zeit ist das Fachpersonal so gering, dass auch Honorare gezahlt werden und Gehälter gezahlt werden, die diese Leute gar nicht mehr einbringen können. Ja, und da muss man natürlich aufpassen, ein Techniker, mit dem man kein Geld verdient, das ist so wie ein Zahnarzt, der seine Rechnung nicht bezahlt. Ne? Das ist dann irgendwann existenzgefährdend. Ne? Wir müssen ja einfach zusehen, und das ist unsere Aufgabe, dass wir auch mit solchen Betrieben wirtschaften. Ne? Und das Personal auf Dauer ist natürlich ein Riesenfaktor. Es sind, wie die Gehälter immer ansteigen oder immer mehr ansteigen. Und wir sind natürlich festgelegt immer auf die BEL und auf andere Sachen, die von den Krankenkassen bekommen, dann ist unser Preis ja in gewisser Weise vorgeschrieben. Und danach müssen wir unsere Personalstruktur ausarbeiten und bearbeiten. Und das halte ich für ein größeres Problem. Ne? Und wenn wir das nicht richtig machen, dann gehen wir irgendwann mit der Vollbeschäftigung in die Pleite. Das halte ich für ein großes Problem, ja.
Jetzt hatten Sie ja schon angesprochen, dass Sie Digitalisierung und künstliche Intelligenz für einen der ganz wichtigen Markttrends halten, der auch notwendig sein wird, weil eben das Personalproblem brennt. Wie weit sehen Sie denn die Chancen, das Personalproblem, auch das Kostenthema durch Technisierung, also Digitalisierung in diesem Fall, aufzufangen, bis zum gewissen Grade natürlich, nur weil da müssen auch wieder Menschen davor sitzen, die dann die entsprechenden Tools auch bedienen können, ne?
Ganz klar, das ist ja ein bisschen die deutsche Tugend, das hat man ja in der Automobilindustrie auch gesehen, dass wir immer auf unsere Kernkompetenz zurückkommen müssen. Und die Kernkompetenz für einen Zahntechniker kann nur sein, alles, was individuell ist, zu machen. Alles, was man standardisieren kann, das muss auch dementsprechend gemacht werden. Also sprich, wir müssen Automatisierungsprozesse, digitale Prozesse, auch KI einbinden, um gewisse Prozesse ganz klar nicht mehr von Menschenhand machen zu lassen, sondern durch Maschinen. Aber alles, was individuell ist, das müssen wir weiter, aber wir Zahntechniker machen. Aber das ist dann auch so, das können wir dann auch besser bezahlen, weil einen Teil eben die Maschinen machen. Das halte ich für wichtig, weil wenn es so weitergeht, haben wir in der Zukunft einfach zu wenig Zahntechniker. Und die Leistungen, die wir in den Praxen oder den Praxen bringen, müssen wir auf Dauer auch schaffen. Und auch wir müssen die Zahnarztpraxis hier auch abholen. Wir sind ja auch Dienstleister. Wir müssen also nicht nur die hochwertigen Arbeiten machen, sondern gerade die Dienstleistung spiegelt sich ja auch wieder in Reparaturen, Totalprothesen und in anderen Sachen, die nicht so lukrativ für uns, unsere Labore sind. Aber die gehören eben zum Spektrum der Zahnarztpraxis dazu. Das ist ganz klar. Wir können uns nicht auf einige Sachen konzentrieren, sondern wir müssen generell die Praxis beliefern können. Und das kann ich mir vorstellen, wird in der Zukunft immer mehr durch, ob das gefräst oder gedruckte Sachen sind. Es wird auf jeden Fall interessanter werden, auch gerade in der Zukunft Totalprothetik zu machen. Reparaturen werden immer schwierig sein. Aber solche Sachen, die im Moment noch nicht im Fokus der Industrie stehen, dass wir diese Leistung irgendwann auch abbilden können in der Digitalisierung, ne? Automatisiert herstellen können. Weil das ist ein ganz wichtiger Faktor für die Zahnarztpraxis, die eben auch in den Basislösungen abzuholen, ne? In der Basisversorgung. Das halte ich für wichtig, ja.
Lieber Gerhard, wenn ich beobachte oder wenn ich feststelle, dass wir das Thema Personal und technische Entwicklung mal zusammenlegen wir erleben ja gerade eine industrielle Revolution. Der gesamte Markt der Automobilproduktion verändert sich wahrscheinlich auch mit Freisetzung von Mitarbeitern. Wenn wir eben vom Verbrenner auf die E-Technik umsteigen, so wird es aller Voraussicht nach, wird ja der deutsche Automobilstandort möglicherweise an Kraft verlieren. Möglicherweise werden dort Techniker, technisierte, gut ausgebildete Fachleute freigesetzt. Ist die Zahntechnik laut genug? Ist die Zahntechnik interessant genug, um möglicherweise hier Personal zu finden? In frei werdenden, in den sich verändernden Strukturen. Macht die Zahntechnik genügend auf sich aufmerksam?
Also ich glaube, dass die Zahntechnik in den letzten Jahren ziemlich gelitten hat. Ich glaube, so früher, als ich diesen Beruf ja für mich interessant war, dann, es war so, dass der Zahntechniker gutes Geld verdienen konnte. Durch die Reform in den letzten Jahrzehnten hat die Attraktivität des Zahntechnikers immer mehr gelitten, des zahntechnischen Berufes. Ich glaube, um interessant zu werden, müsste es wieder andere Ansätze geben. Es muss einfach wieder interessant werden, für junge Leute diesen Beruf auszuüben. Und ich glaube, aus anderen Industriezweigen Leute zu kriegen, wird schwierig. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt jemand, der sonst Tapeten druckt, den habe ich jetzt eingestellt, der unsere Drucker bedient. Also klar, es könnte es auch interessant sein, ne, auch aus anderen Sachen, aber es ist schon sehr speziell bei uns in der Zahntechnik. Ne. Zerspaner oder auch andere Sachen, klar ist das interessant, aber wir leben ja davon, dass wir gut ausgebildete Leute haben. Und ich glaube, so Quereinsteiger, das wird schwierig werden. Ne. Das können wir vielleicht in einigen Sachen machen, wie in Reparaturabteilungen oder in Löffel- und Bissnahmen oder in Schienen, ne, da wo wir auch zahntechnische Hilfskräfte haben. Aber in den anderen Sachen ist die Ausbildung des Zahntechnikers, halte ich für sehr, sehr wichtig und elementar.
Ich denke gerade darüber nach, dass das Thema des Außenauftritts und des Hervortretens im Grunde genommen vielleicht so ein bisschen aus dem Schatten der Praxis ja auch möglicherweise ein Mittel sein muss, um mehr auf sich aufmerksam zu machen. Ne? Und ich glaube auch, dass da noch einiges an Handlungsbedarf bestehen könnte, dass da die Labore noch lange nicht das möglicherweise erreicht haben, was sie erreichen könnten. Möglicherweise ist das so.
Als mein Vater angefangen hatte, da war der zahntechnische Beruf auch noch nicht so präsent. Ne? Mhm. Und dann kann man sagen, das sind so Leute wie Klaus Müttertiess, Willi Geller, Jan Langner, die Zahntechniker irgendwann aus dem Keller geholt haben. Ne? Denn wir waren ja irgendwie Kellerkinder und hatten gar nicht so große Beachtung gefunden. Und dann kamen Leute dabei, die haben einfach keine Kronen gemacht, sondern die haben Zähne gemacht. Und das waren Schiller oder sind schillernde Figuren immer noch, wovon die Zahntechnik immer noch leben kann. Wir brauchen eigentlich solche Galionsfiguren, so Künstlertypen, die ja auch für Leuchttürme der Zahntechnik werden. Das halte ich für wichtig. Ne? Und egal, wie weit wir uns automatisieren, müssen die Technik, das, was wir machen als Zahntechniker und nicht die Maschinen, das müssen wir immer im Vordergrund stellen. Das halte ich für wichtig, weil das Wertvollste, was ich einem Patienten geben kann, ist Zeit. Und wenn ihr einen Patienten bei mir im Labor habt, dann sage ich denen auch immer, wir machen das so lange und ich nehme so viel Zeit, dass sie mit dem Ergebnis zufrieden sind. Und das ist ja das Wertvollste, was wir einem Menschen geben können, ihm Zeit zu schenken. Und das kann keine Maschine. Deswegen glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir Zahntechniker unser Handwerk immer an erster Stelle stellen. Das halte ich für unheimlich wichtig. Nicht die Maschinen, sondern das zahntechnische Handwerk, was wir machen, die Dienstleistung, die wir an den Patienten oder in der Praxis bringen, die halte ich für elementar wichtig für die Zukunft, weil wenn wir Maschinen haben, dann kann man ganz genau ausrechnen, was es kostet, was eine Stunde kostet, was eine Krone kostet. Habe ich einen Menschen da sitzen und der muss individuelle Arbeiten machen, dann ist diese Sache nicht zu berechnen und es macht die Arbeit dann eben auch so wertvoll.
Finde ich eine ganz wichtige Aussage. Vielen Dank dafür. Als Laborbetreiber, jetzt verlassen wir das Thema Personal mal und gehen mal mit dem Blick auf den Markt, auf die Wettbewerber. Und da sind ja nicht nur die gewerblichen Wettbewerber um euch herum, sondern auch die große Anzahl der Praxen, die ein Praxislabor betreiben. Und das heißt also Zahnarztpraxen, die in Eigenregie ein Labor für die Praxis betreiben. Und dazu kommt auch noch der Auslandszahnersatz. Wie bewertest du die aktuelle Wettbewerbssituation? Und wo liegen nach deiner Einschätzung die größten Chancen der gewerblichen Laboratorien?
Wenn ich jetzt allein den Auslandszahnersatz sehe, ne? Zahntechnik ist ja Handwerk. Handwerk ist Dienstleistung. Produkte kann man globalisieren, Dienstleistung nicht. Deswegen halte ich den Standort Deutschland eben für extrem wichtig, weil wir hauptsächlich eben auch Dienstleister sind. Ne? Klar, ein Anteil von 30% in den Zahnarztpraxen ist der Auslandszahnersatz. Aber ich würde behaupten, entweder kann man das eine oder das andere machen. Nur wenn ich zweigleisig laufen würde hier bei mir im Betrieb, ich würde Auslandszahnersatz anbieten, dann würde ich scheitern, weil der Patient will ja die günstigere Arbeit haben. Der will ja nicht die Arbeit aus dem Ausland haben, sondern will die günstige Arbeit haben. Und die kann ich ihm nur geben hier in meinem Labor mit meiner Dienstleistung. Nur so kann ich mich mit der Arbeit identifizieren. Das andere ist der Markt, aber der ist für mich uninteressant.
Werbung.
Wir reden nicht nur gerne über Zahnmedizin und Zahntechnik, wir schreiben auch darüber. Jeden Tag aktuell bei Quintessence News und jeden Monat in unseren Fachzeitschriften. Wenn Sie Dental Minds gerne hören, lesen Sie doch mal unsere Quintessence News unter quint.news. Nochmal quint.news.
Dann das Praxislabor als solches. Ja, ich glaube, diese Generalisten, die ausgebildet wurden als Zahntechniker, das wird immer mehr verschwinden. Also ich kann mir vorstellen, dass es große Zahnarztpraxen gibt oder große Praxislabore gibt. Und es muss auch eine gewisse Größe haben, weil auch die neuen Standards der Zahnärzte, die ausgebildet werden, sind digital. Und wenn man digital arbeiten möchte, muss man ein gewisses Volumen haben an Technik. Ansonsten lohnt sich das digitale Equipment nicht in einem Labor. Man hat einfach immer das Problem, dass man dann Maschinen kauft, die zu teuer sind. Ich muss diese Maschine auch auslasten, das ist ganz, ganz wichtig. Und dafür brauche ich immer ein gewisses Volumen. Man spricht davon, wenn man sich digitalisieren will als Labor, dann braucht man so circa 2 Millionen Euro Umsatz. Ich glaube, das stimmt. Weil diese kleineren Laboren, die 10-Mann-Labore, die ich habe, die partizipieren eigentlich nur aus dem Betrieb und aus dem Stammhaus in Walenhorst. Ne? Die haben kleinere Arbeiten da, aber die größeren Sachen werden dann auch eben in Walenhorst gefertigt, weil dafür habe ich aber das Problem, dass ich diese Maschinen in kleineren Laboren nicht auslassen kann. Und so sehe ich auch ein Praxislabor. Ich habe das Ein- oder Zwei-Mann-Labor. Das wird in der Zukunft eher schwieriger werden. Aber man muss natürlich auch sagen, es kann auch durchaus sein, dass die Technik sich so verändert, dass es eben Baukastenprinzip wird. Ne? Das ist so, jetzt haben wir machen die Modelle, wir fertigen darauf die Kronen und danach verblenden wir die Sachen. So, es kann aber auch durchaus sein, dass wir in der Zukunft so eine Arbeit zusammenbauen wie ein Lego-Haus, ne? Dass wir alle Teile schon haben und die so zusammenbauen. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass auch ein Praxislabor noch interessant, ne? Nur die komplette digitale Leistung abzubilden, das halte ich für unlukrativ, das halte ich für falsch. Ne? Ähnlich wie früher in der Schweiz mit den Uhren, mit den ETA-Werken. In vielen Uhren sind die gleichen Uhrwerke drin. Ne? Das interessiert ja keinen. Und wenn ich überlege, wenn ich die Modellguss-Sachen bekomme und ich die bei Bego bestelle oder einem anderen Laser-Melting-System, dann kann ich mir die Arbeit eben aus mehreren, vielleicht auch Industrieunternehmen ja, zusammenstellen und die einfach bei mir im Labor zusammenbauen. Ne? Das kann durchaus sein, dass es dann eben auch interessant wird für Praxislabore. Ne? Aber das ist ja noch in ferner Zukunft.
Ja, wie sehen Sie die Perspektiven für kleine Labore? Sie haben es ja eben schon so ein bisschen umrissen. Das kann die Nische sein, die Spezialisierung auch sein, die Zusammenarbeit mit Experten, wo man sich dann darauf spezialisiert. Der 3D-Druck ist ja auch noch ein Thema, wo wir noch nicht wissen, wann Keramiken zum Beispiel so kommen, dass man sie drucken kann, dass es eben für ein kleines Labor auch von Interesse ist. Aber wir haben ja viele Labore, die kleiner geworden sind über die Zeit, weil Mitarbeiter fehlten, weil Umsatz fehlte über die schwierige Zeit seit 2005, wo sich nicht alle haben behaupten können. Und die Berge von Fehlinvestitionen in irgendwelchen Kämmerchen stehen haben, wo sie mal in Technik investiert haben, die am Ende nicht getragen hat, wo die Versprechungen nicht getragen haben oder auch die Struktur nicht passte. Wie sehen Sie das? Hat das kleine Labor keine Existenzberechtigung mehr? Weil wir haben ja sehr viele sehr kleine momentan.
Wenn dieses Baukastenprinzip rauskommt, halte ich auch die 10-Mann-Labore für interessant. Ne? Allerdings ist es natürlich auch schwierig. Es ist ja nicht nur die Investition der Digitalisierung, ne? Also oder auch, ob das Gedrucken oder Fräsen ist, das ist eigentlich dann eher egal. Aber ich glaube auch die Personaldecke, das ist auch das Problem. Wenn ich jetzt so sehe, wenn ich die Geräte sehe, ob das jetzt auch wenn ich Laser melden möchte oder wenn ich fräsen möchte. Früher hat man sich, wenn ich einen Kunden bekommen habe, dann habe ich einen Zahntechniker eingestellt. Ne? Aber ich kann jetzt, wenn ich jetzt mir ein Gerät kaufe, kann ich mir nicht gleich ein Gerät kaufen für 500.000, um zu hoffen, dass ich 10 neue Kunden kriege. Das geht nicht. Ne? Es ist, ich glaube, so ein 10-Mann-Labor, das ist im Moment, das birgt unheimlich viel Gefahr, ne? Auch in der Personaldecke. Ich kann mir vorstellen, dass ganz kleine Labore, Einzelbetriebe interessant sind, weil die sich spezialisiert haben, ne? Und einfach auch Personalkosten einfach auch anders kalkulieren können. Allerdings für die Zukunft, gerade eher mit dem Personal halte ich kleine Betriebe, könnte das durchaus Schwierigkeiten geben, um alle Leistungen noch abzubilden. Das kann ich mir jedenfalls so vorstellen.
Sind denn Kooperationen denkbar? Beispielsweise Labor Koch in Wallenhorst kooperiert mit mehreren kleineren, die dann das, was sie eben finanziell nicht stemmen können, nämlich die Investitionen in die neuen Techniken, sich das möglicherweise dann bei euch holen oder von euch zuarbeiten lassen? Ist sowas denkbar?
Ja, unbedingt. Ich glaube hier auch, diese Dentaltheke bildet ja auch solche Sachen ab, ne? Von Erinnerung, ne? Wenn ich mit Alfred Schiller rede, dann ist das eine gute Verknüpfung auch, ne? Ich habe natürlich auch bei mir diese kleinen Betriebe. Ich arbeite allerdings für keinen anderen Betrieb. Ich kann ja mit meinen Laboren meine Sache ja auslasten. Ne? Natürlich ist es für viele andere Betriebe interessant, sich zusammenzutun. Ne? Für mich eher nicht, weil für mich macht die Sache extrem kalkulierbar oder gut kalkulierbar, wenn es meine eigenen Betriebe sind, weil ich genau weiß, welche Kapazitäten ich da habe und für welche Kapazitäten ich Geräte kaufe, ob das Fräsen oder Drucken ist. Ne? Es macht die Sache unübersichtlicher, wenn ich mit Fremdlaboren arbeite. Also für mich ist es eine andere Geschichte. Allerdings glaube ich, für andere Betriebe, wenn die sich untereinander ergänzen, denke ich, dass für die Zukunft eine gute Sache sein kann. Da bin ich mir sicher, ja.
Ja, ich habe da auch die Versorgungsstruktur im Auge, ne? Also wir haben die Situation der abgebenden Generation, die keinen Nachfolger findet. Und das wird am Ende dann für viele, gerade in der ländlichen Struktur, befindliche Praxen ja auch ein Problem sein, ein praxisnahes Labor zu finden. Und wenn deswegen sind solche Kooperationen möglicherweise auch aus Versorgungsgründen heraus nicht nur denkbar, sondern auch notwendig, ne? Um überhaupt noch ein Angebot zu liefern, um die Versorgung der Praxen noch sicherzustellen. Ich denke mal, das trifft es, glaube ich, ne?
Generell, ich glaube auch, die Versorgung, die medizinische Versorgung auf dem Land halte ich für etwas problematisch, ne? Weil ich glaube, das sehe ich ja in Berlin, da ist an jeder Ecke ein Zahnarzt, ne? Nur in der Prignitz, wo ich mein Labor habe, da fehlen die Zahnärzte. Ne? Da fehlen nicht nur die Labore irgendwann, sondern auch die Kunden. Ne? Und ich glaube, das ist eine Sache der Politik, wo die das auch interessanter gestalten muss, die Leute und die Zahntechniker beziehungsweise die Zahnärzte wieder aufs Land zu holen. Ne? Weil wenn ich jetzt überlege, wenn ich jetzt bei mir das Emsland sehe, wo viele Praxen aufhören und keinen Nachfolger finden, in Osnabrück ist es noch nicht so schlimm. Es ist ja eben auch eine Stadt mit 160.000 Einwohnern. Aber so ländliche Praxen haben ein Riesenproblem. Klar, und wenn die Praxen keinen Nachfolger finden, dann gibt es natürlich auch irgendwann Probleme mit den Laboren. Ne? Aber wir haben ja auch eine Feminisierung der Zahnärzte. Es gibt ja immer so Sachen, dann denkt man über eine Frauenquote nach. Vielleicht sollte man in der Zahnmedizin mal über eine Männerquote nachdenken. Ne? Das könnte einige Probleme eher beseitigen, weil viele Frauen gehen in die große Städte, das merkt man. Ne? Die gehen nicht aufs Land. Ne? Das ist, sehe ich bei mir so, das sehe ich in den Ostbetrieben, die ich habe, also beziehungsweise in den neuen Bundesländern. Da sind sehr viele Zahnärztinnen, aber die gehen auch raus aus den Praxen und finden keinen Nachfolger mehr. Ne? Und für mich als Labor ist es einfach wichtig, dass ich auch Nachfolger in der Zahnarztpraxis kriege. Ne? Und damit stellt sich dann auch einfach eine ganz andere Frage. Ich kann nur expandieren und ich kann nur lukrativ und interessant mein Tagesgeschäft als Zahntechniker machen, wenn ich intakte Praxen habe. Ne?
Ja, das ist ein großes Problem, was die Zahnärzteschaft ja auch diskutiert und für das es noch keine wirkliche Lösung gibt. Das war ja früher ein Problem in den neuen Bundesländern, aber es kommt ja auch immer stärker in die alten Bundesländer, dass Regionen nicht mehr besetzt sind und damit dann eben auch die Labore keine Aufträge mehr bekommen oder schwerer an Aufträge kommen. Ne? Das ist auch so ein Punkt. Jetzt haben wir ja auch in der Zahnmedizin die Entwicklung, dass da Investoren sich tummeln und MVZ-Ketten bilden. Es gibt ja auch Investoren im Laborbereich und Laborketten, die mit Fremdinvestoren agieren. Wie nehmen Sie diese Konkurrenz oder diesen Wettbewerb wahr? Sie haben eben schon beschrieben, wie schwierig das ist, tatsächlich dann auch betriebswirtschaftlich erfolgreich tätig zu sein mit einem großen Labor. Wie sehen Sie die Ketten?
Ja, also für mich steht es oder hat es immer festgestellt, mich keiner Kette anzuschließen. Das, für mich ist es ein Familienbetrieb, gibt der Betrieb eine Seele. Schafft man das in den Ketten, in den Betrieben auch also eine Art Seele zu etablieren, dann denke ich mir, haben die eine gute Chance. Ne? Natürlich ist es so, wenn immer wieder neue Investoren kommen und immer wieder neue, wenn die immer wieder neu die Karten gemischt werden, führt das in diesen Betrieben zur Verunsicherung. Gut, es tun sich jetzt neue Ketten auf, da bin ich gespannt, wie die sich entwickeln. Die älteren Ketten, die ich kenne, haben sich ja etabliert und ja, man kennt sie, die sind dann eben auch Markennamen, die entstanden sind in der Zahntechnik. Ich hatte natürlich auch immer die Hoffnung gehabt, ähnlich wie bei Vielmann, dass man der Brille irgendwann auch eine Stellung gibt. Ne? Genau, da habe ich mir auch gehofft in der Zahntechnik, dass man sagt so, es ist dann eben nicht nur notwendig, sondern es ist eben auch ein Modeobjekt bzw. ein Modeartikel. Und das hätte ich, oder das würde ich mir natürlich auch wünschen, wenn das die Ketten machen würden. Die haben ganz andere Möglichkeiten. Ne? Ob ich diesen Ketten eine Zukunft gebe, ja. Es sind natürlich viele Betriebe, die aus Altersgründen abgegeben haben. Ne? Wenn die natürlich auch schaffen, einen Generationswechsel in diesen Betrieben stattfinden zu lassen, der funktioniert, haben diese Ketten eine gute Chance. Da bin ich mir sicher. Ne? Allerdings ist es ganz, ganz wichtig, dieser Sache eine Seele zu geben. Ne? Und die müssen einen Ansprechpartner haben. Und ich habe sehr viele Kunden, die zu mir hinkommen und sagen, ich brauche einfach einen familiengeführten Betrieb. Ne? Die sind am leidensfähigsten. Ne? Das ist so der Fall. Ne? Ich kann auch mal ein schlechtes Jahr haben, ne? Deswegen werfe ich keinen raus. Aber wenn ein Investor dahinter steht, habe ich solche Zahlen dann in meinem Nacken. Und ich persönlich, wenn ich Zahntechniker wäre, würde ich mir auch einen Familienbetrieb aussuchen, wo ich arbeiten würde.
Klares Statement. Haben wir auch schon von anderer Seite so gehört. Und die persönliche Betreuung ist, glaube ich, für einen Zahnarzt und eine Zahnärztin, gerade für die jüngere Generation auch, wenn es immer anders heißt, doch sehr wichtig. Auch weil die Ausbildung ja in der Zahnmedizin nicht mehr das ist, was die Prothetik angeht, wie es vor 20 Jahren noch war. Ne?
Definitiv. Ne? Ja, deswegen sehe ich uns auch immer mehr als Dienstleister in der Zahnarztpraxis. Ne? Wir sind ja in der Zahnarztpraxis dann eben auch präsent, wenn es mal nicht passt. Ne? Und wir holen den Zahnarzt ab. Der muss einfach ein gutes Gefühl haben bei uns. Ne? Und wir haben so gut wie keine Fluktuation bei uns hier in Weilenhorst. Und wir haben immer noch Initiativbewerbung, was mich natürlich optimistisch macht für diesen Familienbetrieb in der Zukunft. Das halte ich für wichtig. Ich kann, das sagte mein Vater immer, Gerd, das größte Kapital, was wir haben, das sind unsere guten Mitarbeiter. Und das sehe ich genauso. Und das ist noch wichtiger in der Zukunft.
Wie wichtig, Gerhard, du hast es gerade angesprochen und sprachst davon, dieser Dienstleister. Jetzt gibt es die technischen Dienstleistungen, analog, digital, aber wir haben auch noch andere Möglichkeiten von Dienstleistungen. Ihr seid ja Ansprechpartner eurer Kunden, eurer Praxen. Die kommen ja mit allen möglichen Themen auch. Ne? Also die Fahrer werden es immer hören oder die Techniker, wenn sie im Gespräch sind mit den Praxen, die Themen, die einfach die Praxen berühren. Ob das nun Themen der Budgetierung sind, Themen der Abgabe, der Übernahme, der Mitarbeitersuche in den Praxen, all das kommt ja letztendlich wie in einem Trichter auch bei euch an. Wie geht ihr damit um? Habt ihr, oder wie andersrum gefragt, wie wichtig sind dann Netzwerke um ein Labor herum? Also wo man sagen kann, das können wir zwar nicht selber abdecken, abbilden, aber wir sind hier gut eingebunden und wir können Empfehlungen aussprechen. Ist das ein wichtiger Punkt?
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Weil ich einfach glaube, wir müssen die Praxis ja im Ganzen abholen. Ne? Und wir haben natürlich die täglichen Gespräche. Das sind meine Meister meistens, die auch in Kommunikation mit den Zahnärzten stehen. Und wenn es dann größere Probleme gibt, dann komme ich eben auch mit ins Spiel und dann versuchen wir immer Lösungen zu finden. Ne? Dann kann auch manchmal private Sachen sein. Ne? Also wir sind insgesamt, müssen wir Problemlöser sein und nicht Problembeschaffer. Ne? Und egal, wir haben zum Beispiel auch sehr oft Fortbildung für Zahnärzte. Ne? Dann sind wir immer am Nabel der Zeit, wo wir gesagt haben, so, was ist jetzt interessant? Ist das der Entoralscan? Ist es Implantologie? Ist es irgendwas anderes? Ist es Marketing? Ist es Kinderzahlen? Das kann ja alles sein. Und da werde ich von meinen Meistern informiert, also von den Ansprechpartnern der Zahnärzte. Und die sagen, Moment, ist das oder ein ganz, ganz großes Thema und dann machen wir auch Fortbildung davon und darüber. Ne? Da haben wir die entsprechenden Referenten. Meistens dann auch, das finde ich ganz interessant, im Schulterschluss mit der Industrie. Ne? Weil wir haben einfach die direkten Zugang zu den Zahnarztpraxen. Und wenn wir das mit der Industrie abdecken, also sprich, wenn es ein Intoralscanner ist, wo wir sagen, wir haben die Firma Kulzer, wir haben die Firma Sirona oder die andere Firmen, die die Sachen haben, und dann können wir das mit denen zusammen machen und haben wir beide was davon. Ne? Und das halte ich für wichtig.
Jetzt hatten Sie ja schon am Anfang unseres Gesprächs gesagt, Innungen, Ausbildung ist wichtig. Und viele zahntechnische Labore haben sich ja von den Innungen verabschiedet und haben dann irgendwann gesagt, nee, brauche ich nicht, will ich nicht. Die erreichen sowieso nichts. Das ist immer so ein, was haben die schon für uns getan? Und sagt man immer, große Labore sind eher innungsfern. Wie positionieren Sie sich in Sachen Innung? Wie wichtig ist das für Sie?
Ich bin ein ganz großer Freund der Innung, das muss ich sagen. Weil wir brauchen einfach ein politisches Sprachrohr. So, wir sind ja Unternehmer, wir sind ja keine Politiker. Ne? Und wir brauchen einfach Politiker, weil die einfach eine ganz andere Sprache sprechen als wir Unternehmer. Deswegen halte ich das für ganz, ganz wichtig, dass wir unsere Innungen stärken, weil das ist das Sprachrohr zur Politik. Und nur so können wir auch gemeinsam auftreten. Ich halte nichts davon, wenn irgendwelche Innungen sich abspalten oder auch große Betriebe sagen, ich möchte jetzt nicht mehr in der Innung sein. Dann müssen wir uns auch nicht wundern, wenn wir nicht mehr gesehen werden. Wir müssen einfach zusehen, dass wir der Politik einen gewissen Druck verleihen, dass die uns Zahntechniker sehen kann. Weil es ist wichtig für den, es ist auch wichtig für den Patienten, dass wir Zahntechniker auf Dauer auch unsere Leistung darstellen können. Ne? Weil wir sind eben ein Wohlstandsstaat und es darf nicht so sein, dass man es an den Zähnen erkennt. Ne? Dass irgendwelche Leute sagen, okay, ich kann mir das nicht leisten. Die Grundversorgung muss immer gegeben werden. Und die sitzt, da ist das politische Instrument immer noch die Innung, die die Preise verhandeln, die mit den Krankenkassen reden. Ich war ja früher auch so ein bisschen ein Schüler von Lutz Wolf. Ja, ich bin immer mit Lutz zusammen nach Hannover gefahren und ich habe die ganzen politischen Gespräche immer mitbekommen, auch damals mit Seehofer. Und ich habe diesen Mann echt bewundert, weil er einfach in der Politik oder weil er sich in der Politik auskennt. Das ist einfach eine ganz andere Kommunikation, als wenn ich ein Unternehmen präsentiere. Wir brauchen Mehrheiten. Ich muss den Politikern dann auch eine Bühne geben. Und da brauchen wir einfach professionelle Begleitung. Und die sehe ich eigentlich nur in den Erinnerungen.
Auch ein klares Statement, lieber Gerhard. Wunderbar. Du schaust aus eigenem unternehmerischen Interesse schon in die Zukunft. Und du bist auch einer, der aufgrund deiner großen Erfahrung auch über den Tellerrand blickt. Lass uns mal gemeinsam den Ausblick in die Zukunft wagen. Wir sind jetzt gedacht 5 bis 10 Jahre weiter. Wie sieht denn dann der gewerbliche Labormarkt aus deiner Sicht aus?
Ja, bis dahin müssen wir KI, wir müssen digital uns aufgestellt haben, weil wir viel weniger Zahntechniker haben, als wir eigentlich brauchen, was ich schon eben gesagt habe. Ob es dann noch kleinere oder nur größere Labore gibt, das möchte ich gar nicht sagen, weil da sind wir einfach zu sehr von politischen Entscheidungen abhängig. Ne? In 5 bis 10 Jahren, denke ich mir mal, ist so, wie wir das jetzt in der Zahntechnik haben, kein Stein mehr auf dem anderen. Also es wird sich extrem wandeln. Ne? Wir müssen auch diesen Wandel mitgehen. Und da sehe ich so ein bisschen die Probleme auch in den Betrieben. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wir müssen auch unsere Leute motivieren, diese neuen Wege zu gehen, weil die sind entscheidend wichtig. Das hängt nachher von der Logistik ab, wo ich dann auch, ob ich die Arbeiten abhole und wieder hinbringe, dass es auch eine Form von Dienstleistung ist. Ich muss den Beruf Zahntechnik interessant gestalten, damit ich junge Menschen auch für dieses Handwerk begeistern kann. Ich muss zusehen, wie meine Kundenstruktur ist, weil ja das, was jetzt an den universitären Einrichtungen gelehrt wird, das kommt ja in Zukunft auf mich zu. Und da sehe ich auch bei den Zahnärzten, ich arbeite zum Beispiel auch mit der Universität in Greifswald zusammen, da sehe ich immer sehr viel Intraoralscanner und so weiter. Also, und da müssen wir jetzt schon den Weg gehen, weil irgendwann ist es sonst zu spät. Und da müssen wir uns jetzt aufstellen, um in 5 Jahren oder in 10 Jahren erfolgreich zu sein. Das halte ich für extrem wichtig.
Du hast die Deutsche Partei der Zahntechniker gegründet, Gerhard, und die ist extrem erfolgreich. Ihr habt bei den Wahlen fundamental gut abgeschnitten und im Rahmen einer Koalition bist du Gesundheitsminister geworden. Herzlichen Glückwunsch dazu. Du hast sofort die Möglichkeit, zwei Dinge zu verändern, die den gewerblichen Labormarkt betreffen. Welche wären das?
Ja, also ich würde mal so sehen, die ganze ist, für mich gibt es keinen Gesundheitsmarkt oder darf den auch nicht geben, ne? Sondern für mich ist, es darf kein Angebot und Nachfrage geben in der Gesundheit. Das halte ich für wichtig. Wenn ich jetzt Gesundheitsminister wäre, dann würde ich ganz klar sagen, würde ich vielleicht wieder zurückkehren auf die Sachleistung und nicht auf die Regelversorgung. Für mich ist es ja wichtig, dass sich die Qualität in den Arbeiten misst und nicht der Preis, weil ich möchte ja auch nicht den billigsten Herzschrittmacher haben. Ich möchte ja das Beste haben für den Preis. Und das habe ich früher in den Sachleistungen gesehen. Da haben wir uns alle an die Decke gestreckt, um für den Preis das bestmöglichste Ergebnis zu erzielen. Und dann wünsche ich mir natürlich auch so ein bisschen Protektionismus für mein Zahntechnikerhandwerk, weil ich glaube einfach, dass wir von außen so ein bisschen gesteuert werden müssen. Der größte Feind des Zahntechnikers, das ist nicht der Zahnarzt, sondern das ist der Zahntechniker selber. Und ich glaube, die Politik muss uns Zahntechnikern schützen, uns gegenseitig die Suppe zu versalzen. Das halte ich für wichtig. Und das geht eigentlich nur durch klare Richtlinien, ganz klare politische Entscheidungen. Da bin ich wieder bei den Sachleistungen. Wir dürfen uns nur daran messen, die beste Qualität zu geben und nicht die billigste und günstigste Arbeit herzustellen. Weil wir sind verantwortlichen Patienten und das macht unseren Beruf ja auch so schön. Das macht ja unseren Beruf so schön. Ich hatte dir ja letztes Mal auch gesagt, was ich einfach an meinem Handwerk liebe, ist, wir tun ja unseren Mitmenschen Gutes. Wir tun, dass die lachen können, wir können oder dass sie essen können, dass sie sich wohlfühlen und als auch als Gesundheitsminister würde ich auch einfach das Wohl der Patienten sehen. Das würde ich mir von als Gesundheitsminister auch auf die Fahne schreiben. Ich möchte, dass es den Mitbürgern und Mitbürgerinnen besser geht. Und es sollte nicht der Preis sein, es sollte die Qualität sein, die wir hochheben. Vielleicht ist es nur ein Punkt, ne? Aber das ist das, der mir am meisten am Herzen liegt. Ich bin ja mit Leib und Seele Zahntechniker, das werde ich auch immer bleiben. Ich habe diese Firma nicht irgendwann übernommen, weil mein Vater diese Firma gegründet hat, weil ich glaube, die Zahntechnik ist eines der schönsten Handwerker, die ich kenne. Und ich möchte, und das will ich auch alles tun, was ich kann, um dieses Handwerk zu erhalten. Weil ich es einfach glaube, wenn man irgendwann später auf sein Leben zurückblickt und feststellt, dass man den Menschen Gutes getan hat, ich glaube, das ist eine Sache, die einen zum Schluss befriedigt. Und das ist eine gute Sache, wo man später sagt, so, ich habe keine Waffen gebaut, wo man sich die Leute umbringt, sondern ich habe so das gemacht, dass die Leute essen und lachen. Das halte ich für sehr wichtig. Das würde vielleicht kein Gesundheitsminister sagen, das sage ich jetzt mal, wenn ich Zahntechniker Gesundheitsminister werden würde.
Lieber Gerhard, ein Podcast-Kollege hat einen wunderschönen Satz geprägt. Danach kann eigentlich nichts mehr kommen. Also du hast das, wie ich finde, schön zusammengefasst. Ich fand unser Gespräch extrem aufschlussreich. Ich bedanke mich für deine sehr offenen, analytischen und sehr klaren Worte, die auch in der Tat über den Tellerrand deines eigenen Unternehmens hinausgingen. Herzlichen Dank dafür.
Ja, sehr gerne. Es hat mich gefreut, dass ich dabei sein konnte. Vielen lieben Dank. Und ja, bis bald, Kalle. Und ich freue mich schon, wenn wir uns wieder in Münster sehen.
Ja, da bin ich dann nicht dabei, aber ich bedanke mich auch sehr, sehr herzlich für dieses sehr sympathische Gespräch mit vielen guten Ideen und Anregungen. Und ich hoffe jetzt, dass Sie für sich persönlich Ihre Nachfolge für Ihr Unternehmen mit viel Liebe zum Zahntechnikhandwerk auch schon geregelt haben und die Liebe zum Handwerk weitergeht. Das wäre schon sehr erfreulich. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
Das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Diesmal mit Gerhard Kock, der ein ehrliches Statement pro Zahntechnikerhandwerk abgegeben hat. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast bei Spotify oder bei Apple Podcasts bewerten und wenn Sie ihn beim Dienst Ihrer Wahl abonnieren. Es gibt jeden ersten Donnerstag im Monat eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge haben, dann schreiben Sie uns an podcast@quintessenz.de.
In unseren Shownotes finden Sie wie immer alle Links und Adressen zu mehr Informationen zu unserem heutigen Thema. Wir danken Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören, wünschen Ihnen eine gute Zeit und bis zur nächsten Folge.
Das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. ein Quintessenz-Podcast.